Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Immerhin endlich ist die SPD wieder mal ganz vorne. Keine andere Partei hat es bislang weder als strategisch klug noch als dringlich angesehen, den Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin schon jetzt über ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl festzulegen. Nicht so die Sozialdemokraten. Jetzt also steht fest, Olaf Scholz, dem die amtierende SPD-Chefin Esken schon einmal die rechte sozialdemokratische Gesinnung abgesprochen hatte, soll die Partei in die nächsten Bundestagswahlen führen. Wir berichten gleich ausführlich, zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Trotz Corona sicher ins neue Kita-Jahr, wie das gehen soll, hat heute Familienministerin Giffey erklärt. Die Gesundheitsminister lehnen eine schnelle Rückkehr zu Fußballspielen mit Publikum ab. Internationale Kritik nach den Wahlen in Belarus, anhaltende Proteste in Beirut, Chaos in den USA nach den Präsidentendekreten für weitere Corona-Hilfen und in Hongkong ist Medienunternehmer Jimmy Lai festgenommen worden. Zunächst aber nach Berlin. Der Schritt, er war erwartet worden, aber das Timing ist dann doch ziemlich überraschend. Über ein Jahr vor den nächsten Bundestagswahlen hat die SPD jetzt ihren Spitzenkandidaten nominiert. Es ist der in der Partei nur mäßig beliebte Finanzminister Olaf Scholz, der im Rennen um die Parteiführung noch den Kürzeren gezogen hatte. Frank Capellan berichtet.
Was muss diesem Mann durch den Kopf gehen? Olaf Scholz war für viele Sozialdemokraten der Inbegriff einer verhassten Großen Koalition. Als er das Rennen um den Parteivorsitz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans knapp verliert, scheint seine Karriere vor dem Ende. Nun steht das neue Führungsduo in einem alten Berliner Gasometer rechts und links neben dem Vizekanzler und lobt ihn über alle Maßen. Den Mann, der lange ihr schärfster Kontrahent war.
Nur wenn alle hinter dem Ziel, die Wahl zu gewinnen, und hinter dem Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin stehen, nur dann kann man auch erfolgreich sein. Das glaube ich, ist so. Deshalb fühle ich mich jetzt auch richtig gut.
Seine Genugtuung kann Olaf Scholz kaum verbergen. Plötzlich versammelt sich die Partei hinter ihm. Einstimmig nominiert ihn das Präsidium am Morgen zum Kanzlerkandidaten. Es hatte Gespräche mit anderen gegeben. Fraktionschef Rolf Mützenich war als möglicher Aspirant gehandelt worden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hätten manche Genossen gerne überzeugt, doch anzutreten. Alles vergeblich. Für Saskia Esken gibt es am Ende keine Alternative dazu, den Mann zu nominieren, dem sie in der Hitze der Vorsitzendenwahl sogar einmal abgesprochen hatte, ein standhafter Sozialdemokrat zu sein.
Wir wissen auch, dass diese Entscheidung für viele in der Partei, vielleicht auch außerhalb der Partei, eine ungewöhnliche Wendung darstellt. Und gerade diejenigen, die wir überraschen, die möchten wir um Vertrauen bitten in diesen gemeinsamen Weg.
Esken und Walter-Borjans lesen wechselseitig vor, warum Scholz der Beste sei. Der Corona-Krisenmanager, der sich zum beliebtesten Sozialdemokraten der Großen Koalition gemausert habe, an ihm führe kein Weg vorbei. Scholz selbst verfällt sogleich in Wahlkampfmodus, redet frei und engagiert über seine Ambitionen. Zufrieden habe er in diesem Jahr feststellen können, dass seine SPD wieder an einem Strang ziehe und die Auseinandersetzung um die Nachfolge von Andrea Nahles keinerlei negative Folgen hinterlassen habe.
Das ist gelungen und deshalb ist unser ganz ehrgeiziges Ziel, die nächste Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten und die nächste Regierung zu führen.
Er spielt auf Sieg, nicht auf Platz. Ein kleiner Seitenhieb gegen die Parteivorsitzende, die gestern Abend erst im Sommerinterview mit dem ZDF erklärt hatte, um neue, sogenannte progressive Mehrheiten zu finden, könne sie sich auch vorstellen, als Juniorpartner mit den Grünen zu regieren. Jetzt steht sie neben Scholz und nickt, als der den Führungsanspruch seiner Partei betont und Co-Chef Walter-Borjans versucht, den Eindruck zu vermitteln, als habe es niemals auch nur den allergeringsten Zweifel daran gegeben, dass Olaf Scholz Spitzenkandidat werden solle.
Nur weil es ja schöne Legenden gibt, die im Verlauf entstehen. Und wenn wir uns zusammengesetzt haben, haben wir manchmal ein bisschen darüber geschmunzelt. Also wir hatten weder Schaulaufen noch Castings und wir hatten auch keine Körbe, die wir entgegengenommen haben, sondern es ging darum, dass wir sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen sind, dass in dieser Situation die Reputation von Olaf Scholz eine ganz wichtige Größe ist und dass sie vor allen Dingen völlig übereinstimmt mit dem, was wir gemeinsam inhaltlich vertreten.
Doch Olaf Scholz ist der letzte noch aktive Agendamann Gerhard Schröders. Als dessen Generalsekretär paukte er die umstrittenen Sozialstaatsreformen durch. Nun soll er seine geschundene Partei in ein linkes Bündnis führen. Schon mit der Ansage, wir lassen Hartz IV hinter uns, hatte der ehemalige Arbeitsminister arge Probleme. Und die Gefahr ist durchaus gegeben, dass ihm ein Programm übergestülpt werden könnte, das zu einem konservativen Sozialdemokraten nicht wirklich passen kann.
Der Bericht von Franka Belan war das, und wie nun die Reaktionen auf die Nominierung ausgefallen sind, hat Klaus Remme zusammengestellt.
Ich habe richtig Bock auf Wahlkampf 2021, twitterte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kurz nachdem der Vorschlag der Parteivorsitzenden bekannt wurde. Andere prominente Sozialdemokraten zeigten sich ähnlich begeistert.
Das ist eine super Entscheidung und ich freue mich darüber riesig. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und ich kann nur sagen, das ist gut für Deutschland.
Franziska Giffey war das, die Familienministerin. Ihr Kabinettskollege Außenminister Heiko Maas kommentierte die Personalie Scholz während einer Pressekonferenz mit seiner südkoreanischen Amtskollegin.
Jetzt wird Deutschlands Krisenmanager Nummer 1 der Kanzlerkandidat der SPD. Keiner hat so sehr bewiesen wie Olaf Scholz, dass er in der Lage ist, dass ein Land, das in eine tiefe Krise geschlittert ist, während der Corona-Pandemie mit zupackendem Handeln auch aus dieser Krise wieder herausgeführt werden kann. Und deshalb ist es, glaube ich, die beste Wahl, die die SPD treffen kann.
Scholz habe bewiesen, dass er das Land in schwieriger Zeit führen könne, lobt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Entscheidung. Die Bundestagsfraktion werde ihn mit aller Kraft und Überzeugung unterstützen. Es versteht sich wohl, dass die Begeisterung auf dem linken Flügel dieser Fraktion nicht ganz so groß ist. Sie könne die Entscheidung nicht nachvollziehen, sagt die Abgeordnete Hilde Mattheis in der Augsburger Allgemeinen und verwies auf inhaltliche Widersprüche zwischen linker Parteiführung und einem Kanzlerkandidaten der Mitte. Und Mattheis war nicht die Einzige, die heute das schlechte Abschneiden des Kandidaten Peer Steinbrück 2013 in Erinnerung rief. Friedrich Merz, der CDU-Parteichef werden möchte, sagt in der Rheinischen Post voraus, dass es Scholz so ergehen werde wie Steinbrück. CSU-Chef Markus Söder kritisierte vor allem den Zeitpunkt der frühen SPD-Entscheidung für Olaf Scholz.
Was ich generell schlecht finde daran über Zeitpunkt und Aussagen ist, dass wir jetzt bei jeder Entscheidung im Bundeskabinett Sorge haben, dass das allein unter Wahlkampfgesichtspunkten steht. Die Leute können jetzt nicht die nächsten anderthalb Jahre nur Plakate und Wahlkampfveranstaltungen sehen. Sie wollen Lösungen.
Darüber hinaus verstehe er Söder die Strategie der SPD nicht. Er ist nicht allein. Auch FDP-Chef Christian Lindner hat Fragen. Gestern Koalitionsangebot an Linke und grünes Licht für Kanzler Habeck. Heute wird mit Olaf Scholz ein Kandidat aus dem rechten Spektrum benannt. So twitterte Lindner und weiter, Zitat, respektabel ist er, aber die Strategie erscheint noch rätselhaft. Linken-Chef Bernd Rixinger sagte, er vernehme inhaltlich positive Signale aus der SPD, wisse aber noch nicht, ob Scholz dazu passe. Zu Rot-Rot-Grün von Rixinger so viel.
Ich bin überzeugt, es wird auch davon abhängig sein, wie stark die Linke wird. Deswegen kämpfen wir natürlich für unsere eigenen Inhalte. Und es gibt auch praktisch vor Koalitionsverhandlungen keine Koalitionsverhandlungen im Wahlkampf, sondern jeder wirbt eben für seine politische Positionen und wir auch.
Und die Grünen? Gute Reise wünschte Robert Habeck in Richtung Scholz. Zugewandt, freundlich, erfahren, so Habeck über Scholz. Aber
all diese Spekulationen über Koalitionen und Personen, die sind nicht unsere und wir werden uns von denen auch fernhalten.
Der grüne Habeck im Bericht von Klaus Remme. Jan, wir bleiben noch einmal bei den Sozialdemokraten. Da gab es heute eine weitere Personalklärung. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der ja nicht noch einmal für sein bisheriges Amt kandidieren wird, will sich nun für den Bundestag bewerben. Sebastian Engelbrecht hat die Einzelheiten.
Schon seit 2 Jahren fehlt Müller im eigenen Landesverband der Rückhalt. Beim Landesparteitag im Juni 2018 erhielt er nur 65% der Stimmen. Am 31. Oktober wollen sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus Raed Saleh als neue Doppelspitze der Berliner SPD zu Nachfolgern Müllers wählen lassen. Giffey könnte dann als Spitzenkandidatin der Berliner Sozialdemokraten bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr kandidieren. Mit der Kandidatur für das Bundestagsmandat in Charlottenburg-Wilmersdorf lässt Müller in seinem eigentlichen Heimatwahlkreis Tempelhof-Schöneberg dem Juso-Chef Kevin Kühnert den Vortritt als Kandidat der SPD. Allerdings hat der Regierende auch in Charlottenburg-Wilmersdorf Konkurrenz. Müllers jetzige Staatssekretärin in der Senatskanzlei, Sausan Schäbli, ist dort ebenfalls als mögliche SPD-Bundestagskandidatin im Gespräch.
Informationen waren das von Sebastian Engelbrecht. Geht es nach der deutschen Fußballliga, dann sollen bald wieder Bundesligaspiele mit Zuschauern stattfinden. Über ein entsprechendes Konzept haben heute die Gesundheitsminister von Bund und Länder beraten. Anschließend stand fest, eine schnelle Rückkehr zu halbwegs normalen Spielen wird es so schnell nicht geben. Volker Fintermer.
Eine Rückkehr der Fans in die Stadien habe derzeit keine Priorität, heißt es heute aus der Runde der Gesundheitsminister, die sich als erste in länderübergreifender Runde mit der Frage beschäftigt haben. Zwar wurde das Konzept der deutschen Fußballliga grundsätzlich als gut angesehen, aber aus Sicht der großen Mehrheit der Ressortchefs wäre eine Umsetzung aktuell das falsche Signal. Zuschauer in den Stadien seien zunächst nicht vor dem 31. Oktober wieder vorstellbar, heißt es. Solange sind bislang auch andere Großveranstaltungen in Deutschland untersagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Mittag erklärt,
in der letzten Augustwoche werde ich in Abstimmung mit dem Bund versuchen, eine Ministerpräsidentenkonferenz zu machen zum Thema Bundesliga. Ich kann mir vielleicht im Lauf der Saison, aber zum Bundesliga-Start kann ich mir volle Stadien nicht vorstellen.
Dagegen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittag in der ARD erklärt, dass man der DFL jetzt die Chance geben sollte, diese Sache zu erproben. Und auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher zeigt sich offen dafür.
Aus Berlin berichtete Volker Fintermer. Trotz wieder steigender Infektionszahlen hat in mehreren Bundesländern bereits wieder der Regelschulbetrieb begonnen. Das größte Bundesland Nordrhein-Westfalen wird dann in dieser Woche folgen. Denn die Mehrheit ist sich weitgehend einig, die Rückkehr zum regulären Schulbetrieb ist dringend geboten. Ähnliches gilt aber auch für die Kitas. Gudula Geuter.
Auch wenn die Länder es unterschiedlich halten, Anfang August markiert in etwa den Start des neuen Kita-Jahres. Nach Notbetreuung und eingeschränktem Regelbetrieb geht es nun um die Rückkehr in den Regelbetrieb unter Corona-Vorzeichen natürlich. Zuständig sind die Bundesländer.
Sie legen ja auch großen Wert darauf, hier lokal, regional spezifische Lösungen in den Ländern entsprechend zu finden.
Betont Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin tritt damit auch der Kritik an unterschiedlichen Regelungen entgegen.
Aber es geht darum, dass wir von Bundesseite natürlich trotzdem von nationaler Ebene sagen, was ist uns wichtig an dieser Stelle? Wo sind die Dinge, die wir für entscheidend erachten, für Leitlinien, für eine Öffnung?
Hygieneregeln sind unter diesen Empfehlungen, vom Lüften bis zum Verzicht auf Sommerfeste. Erwachsene sollen Vorbild sein, die Maske tragen, die den kleinen Kindern nicht zugemutet werden soll. Feste Gruppen, Regeln für die Nutzung von Hof und Gängen sollen gewährleisten, dass Infektionen nachverfolgt werden können. Denn, so die Ministerin,
wir haben ein großes Ziel, nämlich, dass erneute flächendeckende Schließungen von Kitas und Kindertagespflege unbedingt verhindert werden sollen.
Über 1 Milliarde Euro aus dem 5. Investitionsprogramm soll in Betreuungsplätze, in Betreuerstellen fließen, aber auch in notwendige Umbauten und hygienebedingte Mehrausgaben. Ein Kita-Rat soll die verschiedenen Betroffenen und Bund und Länder vernetzen. Der Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, der gleich mit der Schließung von 2 Schulen im Nordosten begann, setzt die Vorzeichen für die anderen Bundesländer. Vorsorglich wurde nun auch der Start für 1 Schule in Husum um vorerst 1 Woche verschoben. Der Regelbetrieb nach den Sommerferien, den die Kultusministerkonferenz als Linie vorgegeben hatte, wird nur mit Ausnahmen, mit ständig angepassten Regeln und unter Fragezeichen möglich sein.
Das war kein guter Zustand, dass über Monate Kinder keinen Unterricht hatten. Aber wenn man das macht, dann mit aller Vorsicht.
Sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Morgen im ZDF. Und obwohl der CDU-Politiker dasselbe meint wie seine Kultusministerin von der FDP, klingt es bei Yvonne Gebauer im Deutschlandfunk anders.
Gleichwohl bleibt der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler das Wichtigste und das Beste, was wir an Unterrichtsformen anbieten können.
Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland startet die Schule an diesem Mittwoch unter besonderen Vorzeichen, wie die Kultusministerin betont.
Wir hatten in der vergangenen Woche bzw. in der Woche zuvor knapp 1000 Infektionsfälle für ganz Deutschland und die Hälfte davon entfielen auf Nordrhein-Westfalen.
Deshalb gilt an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht und zwar anders als in anderen Bundesländern auch im Unterricht. Ohne Ausnahmen wird das derzeit schwierig, mahnte der Städtetag Nordrhein-Westfalen. Gebauer zeigt sich kompromissbereit.
Sie haben auch zu verstehen gegeben, dass natürlich in solchen Tagen wie jetzt bei der großen Hitze das Tragen einer Maske nicht durchgehend vollzogen werden muss.
Aus Berlin war das der Bericht von Gudula Geuter und damit ins Ausland. Wut und Verzweiflung sind in Beirut noch immer groß. Knapp eine Woche nach den verheerenden Explosionen mit mehr als 140 Toten und Tausenden Verletzten. Und so wächst der Druck auf die Politik, endlich den Weg für einen Neuanfang frei zu machen, wie immer dann dieser Weg auch aussehen mag. Carsten Kühntop, normalerweise in Kairo stationiert, derzeit noch im Homeoffice in Berlin. Wie wahrscheinlich wird jetzt ein baldiger Rücktritt der gesamten Regierung?
Ja, das ist offenbar ausgemachte Sache. Das Kabinett hat heute einige Stunden zusammengesessen und beraten. Der Ministerpräsident Hassan Diab wollte ja vorgezogene Neuwahlen. Und dann ist vor etwa 2 Stunden, 2,5 Stunden der Gesundheitsminister Hamad Hassan vor die Presse getreten und er hat mitgeteilt, dass die gesamte Regierung zurücktreten wird. Der Ministerpräsident werde im Präsidialamt die Rücktrittserklärung übergeben im Namen aller Minister. Und interessant ist, wie der Gesundheitsminister das gedreht hat. Er hat gesagt, lassen Sie mich sagen, dass der Rücktritt aus Verantwortungsbewusstsein geschah. Wir sind aus Verantwortungsbewusstsein zurückgetreten, anstatt davor wegzulaufen. Zitat Ende. Nach dieser Explosionskatastrophe am vergangenen Dienstag hatte das viele Libanesen ganz besonders wütend gemacht, dass eben niemand an der Spitze des Landes die politische Verantwortung für dieses Unglück übernommen hat oder dass auch nur einer sich für die jahrelangen Versäumnisse entschuldigt hätte rund um die Lagerung dieser knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat, die ja dann im Hafen in die Luft geflogen sind. Hassan Diab hatte, wie ich gesagt habe, wohl nicht vor, diesen Weg zu gehen, aber er hat übers Wochenende feststellen müssen, dass der Druck doch zu groß geworden war. Zunächst hatte seine Informationsministerin ihren Rücktritt erklärt, dann der Umweltminister, heute schließlich die Justizministerin. Ob dann als vierter Minister auch der für Finanzen zurücktrat, das war nicht ganz klar. Einige libanesische Medien berichteten, der Finanzminister habe zwar sein Rücktrittsschreiben aufgesetzt und zur Kabinett zu mitgebracht, habe es aber zunächst nicht eingereicht. Auf jeden Fall hat der Regierungschef gesehen, ihm schwimmen die Fälle davon.
Herr Günther, die Frage ist ja trotzdem, was bringt ein politischer Neuanfang angesichts der politischen korrupten Strukturen und auch der Dominanz der Hisbollah?
Zunächst mal wird es nun so sein, dass nach dem Rücktritt des Kabinetts die Regierung im Amt bleibt, als Übergangsregierung, bis eine neue Regierung gebildet ist. Wie das nun laufen wird, ob das in dieser Situation, in der das Land jetzt steckt, unter diesem Druck, unter dem die politische Klasse sich jetzt befindet, dem öffentlichen Druck, ob das der gewöhnliche Weg ist, ist die große Frage. Die Libanesen haben diesen Film, der jetzt abläuft, gerade erst Ende vergangenen Jahres erlebt. Da war unter dem Eindruck von Massenkundgebungen die Regierung unter Saad Hariri zurückgetreten und blieb zunächst im Amt, bis man schließlich dann Hassan Diab als Kompromisskandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aus dem Hut zauberte. Und der wurde es dann schließlich. Das Kabinett hatte etwas Schlagseite zugunsten der Hisbollah. Wie das nun jetzt in dieser Situation weitergeht, ganz schwer zu sagen.
Informationen waren das von Carsten Kühntop. Besten Dank. Er ist Europas letzter Diktator und dass Präsident Lukaschenko dem Druck der Straße nachgeben würde, war natürlich nicht zu erwarten. Jetzt hat aber das Volk gewählt und Lukaschenko soll trotz der vielen Proteste eindeutiger Wahlsieger sein, was natürlich viele bezweifeln. Und eine unabhängige Überprüfung des Ergebnisses ist ebenfalls nicht möglich. Tilko Kries.
Belarus steht vor einem unruhigen Abend und womöglich auch einer unruhigen Nacht. In verschiedenen Kanälen des Messengers Telegram wird dazu aufgerufen, ab 19 Uhr Ortszeit wieder auf die Straße zu gehen. In der Innenstadt von Minsk zieht die Polizei, wie bereits gestern, Fahrzeuge und Personal zusammen. Aus dem Team von Svetlana Tichanowskaja wurde zu Friedfertigkeit auf allen Seiten aufgerufen. Die Oppositionskandidatin sagte, sie erkenne die Wahl nicht an, und hat bei der Zentralen Wahlkommission Beschwerde eingelegt. Man rufe alle, deren Stimme geklaut worden sei, dazu auf, nicht zu schweigen. Landesweit gibt es nach verschiedenen Meldungen mindestens 100 Wahllokale, in denen Tichanowskaja nach Zählung aller Stimmen vorn liegt. Die Opposition geht davon aus, dass dies in viel mehr Abstimmungslokalen so sein müsste, wenn nicht gefälscht worden wäre. Sie stützt sich auf Beobachtungen einiger neutraler Wahlbeobachter und auf nichtstaatliche Befragungen. Tichanowskajas Mitstreiterin Maria Kalesnikova erklärte im unabhängigen Sender Dosht: Uns ist klar, dass die Staatsmacht nicht versteht, welche absurde Situation sie sich gewählt hat, weil für die Mehrheit des Volkes offensichtlich ist, dass der amtierende Präsident nicht gewonnen hat. Wenn die Staatsmacht jetzt ihren Widerstand fortsetzt, wird das mit nichts Gutem enden. Deshalb ist unsere Position, wir rufen zum Dialog mit der Staatsmacht auf, damit die ihr eigenes Volk anhört und nicht gegen es vorgeht. Der Staatspräsident gab sich unversöhnlich. In einem Statement, das er im Minsker Umland abgab, sagte er, ein Wahltag sei ein Feiertag, ihn habe jemand verderben wollen, er wurde aber nicht genauer. Die Drahtzieher säßen im Ausland. Lukaschenka bezichtigte unter anderem Tschechien, Polen, Kräfte in der Ukraine und in Russland. Die Demonstranten ließen sich von außen anführen. Lukaschenka sprach in diesem Zusammenhang von Schafen. Einen Maidan wird es nicht geben, auch wenn einige das möchten. Deshalb müssen sich alle beruhigen. Die Eltern, ich sage das zum dritten Mal, müssen auf ihre Kinder besser aufpassen, damit es später nicht wehtut, damit sie nicht jammern oder weinen. Es wurden etwa 25 Sicherheitsleute verletzt. Es gibt Arm- und Beinbrüche. Man hat Sicherheitsleute gezielt geschlagen und diese haben geantwortet. Wozu also jetzt heulen und weinen? Die Antwort wird angemessen sein. Wir werden unser Land nicht zerreißen lassen. Der Präsident lobte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Das Innenministerium teilte mit, landesweit seien in 33 Orten 3000 Menschen festgenommen worden. Menschenrechtler sprachen von einer geringeren Zahl, unterstrichen aber, dass etliche Protestierende teils schwer verletzt seien und in Krankenhäusern lägen. Maria Kalesnikova, eine der Mitstreiterinnen Svetlana Tichanowskajas, kündigte an: Die Proteste und der Widerstand werden andauern. Die Zivilgesellschaft ist aufgewacht. Das ist ein langer Prozess. Das muss man verstehen, annehmen und einfach anfangen, ein neues Belarus aufzubauen.
Informationen waren das von unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries. Die Empörung über den selbstherrlichen Auftritt von Lukaschenko ist groß, nicht nur in Deutschland, auch in Brüssel werden der offizielle Wahlausgang und die blutigen Ausschreitungen kritisiert. Aus der belgischen Hauptstadt berichtet Paul Vorreiter.
Die Europäische Union hatte die Führung in Minsk gemahnt, eine freie und faire Abstimmung zu ermöglichen. Davon würde die weitere Entwicklung zwischen den EU-Staaten und dem osteuropäischen Land abhängen, ließ der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell noch vor der Abstimmung mitteilen. Heute, am Tag nach der Wahl, macht sich deshalb Ernüchterung in Brüssel breit. Die Wahl belastet die sogenannte östliche Partnerschaft der EU, mit der die Mitgliedstaaten versuchen, Länder an der östlichen EU-Grenze wie Georgien, die Ukraine und eben auch Belarus wirtschaftlich und politisch näher an sich zu binden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte heute, es müsse sichergestellt werden, dass die Stimmen präzise gezählt und veröffentlicht werden. Aber nicht nur die mutmaßlichen Unstimmigkeiten um das Wahlergebnis, auch die Zusammenstöße infolge der Wahl bereiten Brüssel Sorgen. Wie zuvor schon Ratspräsident Charles Michel verurteilte auch Erweiterungskommissar Oliver Vahey die Gewalt und erforderte zudem die sofortige Freilassung all jener, die vergangene Nacht festgenommen wurden. Der Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, man werde die Entwicklungen sehr genau verfolgen, um dann zu beurteilen, wie eine Antwort und die Beziehung der EU zu Belarus auszugestalten sind. Eine mögliche Antwort, die formulierte bereits Bundesaußenminister Heiko Maas. Er sprach sich dafür aus, EU-Sanktionen gegen das osteuropäische Land wieder zu reaktivieren. Die waren im Frühjahr 2016 weitgehend aufgehoben worden, nachdem politische Gefangene freigelassen wurden und die Hoffnung bestand, Belarus würde erste Schritte hin zur Rechtsstaatlichkeit unternehmen. Ein bestehendes Waffenembargo blieb allerdings noch aufrecht. Die in der EU gesperrten Vermögen von Präsident Lukaschenka und knapp 170 seiner Gefolgsleute hingegen wurden entsperrt. Ob man zu diesem Zustand wieder zurück muss, im Europaparlament wird darüber nachgedacht. Die liberale Renew-Fraktion sprach sich für Sanktionen gegen weißrussische Beamte aus. Und der SPD-Europaabgeordnete Norbert Neuser hofft auf eine klare Antwort der EU.
Vor allem junge Menschen haben sich erstmals für einen demokratischen Wandel engagiert. Die EU darf die junge belarussische Generation jetzt nicht enttäuschen. Der politisch erwachende belarussische Widerstand, dem schulden wir ein viel stärkeres Engagement der EU mit Belarus.
Nach der Sommerpause wird sich das EU-Parlament mit der Lage in Belarus befassen und dazu in einem Bericht Stellung beziehen.
Paul Vorreuter. Und damit von Brüssel nach Washington. Dort blockieren sich Republikaner und Demokraten weiter gegenseitig bei den neuen Corona-Hilfsmaßnahmen, die US-Präsident Trump deshalb per Dekret umsetzen will. Verfassungsrechtlich ein umstrittener Ansatz. Unterdessen steigen die Infektionszahlen weiter. Thilo Kessler.
3 Tage nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein 4. Corona-Hilfspaket und 2 Tage nach dem Alleingang des Präsidenten, ein Hilfspaket per Präsidialerlass zu schnüren, herrscht völlige Ratlosigkeit auf den politischen Rängen in Washington. Niemand weiß, was die Einzelmaßnahmen des Präsidenten kosten werden. Niemand weiß, was sie tatsächlich bewirken können. Aber immer sicherer scheint die Einschätzung zu sein, Trumps Alleingang bei der Vergabe von Billionen von Dollar ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren, denn das Budget Recht liegt im Kongress und nicht im Weißen Haus. Die Demokratin Nancy Pelosi sprach in den sonntäglichen Talkshows von einem geradezu absurden Verfassungsbruch.
My constitutional advisors tell me they're absurdly unconstitutional.
Die wichtigste Verfügung betrifft die Fortsetzung zusätzlicher Hilfen für Arbeitslose. Die Demokraten hatten weiterhin $600 pro Woche gefordert, die Republikaner wollten nicht mehr als $200 veranschlagen. Der Präsident ordnete jetzt an, $400 pro Woche auszuzahlen. Allerdings sollen davon $100, also 25% dieser Summe, von den Bundesstaaten übernommen werden. Sie hätten das Geld, sagte Trump.
States will be asked to cover 25% of the cost using existing funding. States have the money, it's sitting there.
Sie haben das Geld nicht, sagen viele Gouverneure oder ein bisschen höflicher. Ich weiß noch nicht, ob ich es habe, wie sich der republikanische Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, ausdrückte.
The answer is, I don't know yet.
Somit hängt es an den Einzelstaaten, ob die Arbeitslosen tatsächlich weiter unterstützt werden. Noch vager ist die Anordnung zu prüfen, ob der Kündigungsschutz für Mieter fortgesetzt werden kann, der Ende Juli auslief. Experten warnten am Wochenende vor der möglicherweise größten Wohnungskrise in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Wie unausgereift die Pläne des Präsidenten sind, wird indes auch an der Verfügung sichtbar, die Abgaben zur Altersversorgung vorläufig einzufrieren. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wirkte ein bisschen unsicher, als er CNN erklärte, er habe den Präsidenten so verstanden, dass er diese Abgaben zur Sozialversicherung nach seiner Wiederwahl ganz einstellen wolle.
I think what he was saying is that the deferral of the payroll tax to the end of the year will be made permanent.
Somit erscheint Trumps Intervention mehr und mehr als der Versuch, sich in Wahlkampfzeiten als der entschlossene Krisenmanager in Szene zu setzen, nachdem die Parteien sich nicht auf einen Kompromiss verständigen konnten. Für die Schulen, die dringend staatliche Unterstützung brauchen, wenn sie die Gebäude und Klassenzimmer vor Schulbeginn einigermaßen Corona-tauglich machen wollen, hat der Präsident indes keinen Cent vorgesehen. Die Demokraten wollten für sie einen milliardenschweren Betrag locker machen. Kurz vor dem neuen Schuljahr herrscht völlige Konfusion in den Schuldistrikten. Allein in den letzten beiden Juliwochen haben sich 97.000 Schulkinder infiziert. Gewarnt vor dieser alarmierenden Entwicklung entschließen sich immer mehr Schulleiter, statt des geplanten Schichtunterrichtes ausschließlich Online-Unterricht anzubieten. Allerdings verläuft dieser Entscheidungsprozess entlang der parteipolitischen Konfliktlinien. 67% der demokratisch dominierten Schulbezirke haben sich für den digitalen Unterricht entschieden. In den republikanischen Hochburgen werden 58% der Schulen mit Beginn des Schuljahres wieder aufmachen.
Der Bericht von unserem USA-Korrespondenten Thilo Kössler. Im Zuge des neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong greift die Staatsmacht in der ehemaligen britischen Kronkolonie weiter rigoros durch. Wer offen Kritik äußert, muss damit rechnen, verhaftet zu werden. So wie jetzt der bekannte Medienunternehmer Jimmy Lai, Axel Dorloff.
Jimmy Lai würden geheime Absprachen und Verschwörungen mit ausländischen Mächten vorgeworfen. Das schrieb Mark Simon, ein Mitarbeiter des Medienunternehmers, auf Twitter. Dies ist nach dem nationalen Sicherheitsgesetz, das die politische Führung in Peking Ende Juni vor Hongkong in Kraft gesetzt hatte, strafbar. Der 71-jährige Jimmy Lai gilt als einer der bekanntesten Aktivisten in Hongkong für Bürgerrechte, Freiheit und Demokratie. Er ist außerdem ein einflussreicher Medientycoon. 1995 gründete Lai die Tageszeitung Apple Daily, bis heute das wichtigste Sprachrohr des prodemokratischen Lagers in Hongkong. Er werde weiterkämpfen bis zum Schluss, sagte Jimmy Lai noch Anfang Juni im Gespräch mit der ARD, egal was Chinas Führung mit ihm vorhabe. Das von der Staats- und Parteiführung in Peking auf den Weg gebrachte Sicherheitsgesetz bezeichnete er dabei als schockierend. Das Gesetz werde Hongkong zerstören. Das nationale Sicherheitsgesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die als Gefahr für die nationale Sicherheit betrachtet werden. Dazu gehören laut Gesetzestext terroristische Aktivitäten, Einmischung von außen, das Land spalten oder die Staatsgewalt untergraben. Das Gesetz gilt als der bislang schwerste Eingriff Chinas in die Autonomie- und Freiheitsrechte der früheren britischen Kronkolonie Hongkong. Kritiker führen an, dass damit jegliches kritisches Verhalten quasi kriminalisiert wird. Hongkong war 1997 bei seiner Übergabe an China für 50 Jahre Sonderrechte gewährt worden, unter anderem Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Axel Dorloff über die anhaltenden Verhaftungen in Hongkong. Ja, und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem über die Kür von Olaf Scholz als SPD-Spitzenkandidat und auch zur Lage in Belarus. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg.